Ich lese ein paar Verse aus Psalm 37, das ist der Text für die Predigt. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Mein Thema ist von der Unlust zu einer neuen Freude an Gott. Habe deine Lust am Herrn. Aber was mache ich, wenn ich keine besondere Lust verspüre auf das, was man so mit Gott verbindet? Keine Lust zu einem Gottesdienst jetzt mit Mund-Nasen-Schutz, wo ich sonst schon nach Luft japse. Gott loben mit dieser blöden Maske, die mir die Möglichkeit nimmt, dass ich Herz und Seele frei sehen kann. Gott dem Bruder in der Schwester begegnen auf 1,5 Meter Distanz, bitteschön, wie soll das gehen? Hab deine Lust am Herrn. Und wenn mir mein Körper, meine Seele, mein Gefühlsleben, mir eine besonders schwierige Situation im Alltag, mir Schmerzen, mein Gebetsleben behindern. Wenn beim Versuch, Gott zu loben, sich in meinem Herzen einfach nichts zu regen scheint. Wenn sich Unlust schwermütig auf meine Seele legt. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was sich dein Herz wünscht. Ich denke, wenn wir bekommen, was sich unser Herz wünscht, mag es uns wohl leichter fallen, auch in Corona-Zeiten Gott zu loben, ihm zu danken, seine Güte und Freundlichkeit zu preisen. Wenn er uns gegeben hat, worauf wir schon so lange sehnlichst gewartet haben, es uns sehnlichst gewünscht haben, dann mögen wohl Lust, Freude an Gott, Kirche, fromm sein, kirchliches, christliches Engagement, ja, uns leicht fallen. Aber wenn er uns nicht gibt, was wir uns wünschen, wenn wir schon auf eine Ewigkeit auf Gottes Hilfe gewartet haben, dann packt wohl auch Christen immer wieder einmal die Krise. Keine Lust auf Beten, Bibel lesen, Gottes Gebote. Aber wie kann ich erwarten, dass Gott mir schenkt, was sich mein Herz wünscht, wenn ich keine Lust auf Gottes Sache, sein Reich, seine Aufgaben habe? Muss ich erst Gott für mich zu gewinnen suchen durch ein frommes, gutes Verhalten? Sicher nicht. Christsein ist keine Leistungsreligion. Also was tun inmitten von Krankheit, inmitten von Schmerzen, Anfechtung, körperliche, seelische, soziale Begrenzung? Was tun, wenn mir auch das virtuelle Angebot in der Kirche kaum einen geistlichen Gewinn bringt? Eine alte Schrift des norwegischen Theologieprofessors Hallesby über das Beten hat mir da einen ersten entscheidenden Impuls gegeben. Hallesby betont, dass Hilflosigkeit, man höre und staune, dass Hilflosigkeit und Beten unlöslich zusammengehören. Dass Hilflosigkeit und Beten unlöslich zusammengehören. Er schreibt, der du so hilflos bist, dass du nicht einmal verstehen kannst, wie du beten sollst. Die ist Gott der Ewige, der Heilige, so fremd und fern, dass du dich Gott mit solch einem Empfinden unmöglich meinst, nahen zu können. Aber deine Hilflosigkeit ist es. Deine Hilflosigkeit ist es, die Jesus die Tür öffnet und ihm Zugang verschafft zu all deiner Not. Also dann, ich gestehe mir meine Hilflosigkeit, meine Ohnmacht, meine Lustlosigkeit ein. Und ich rufe mir zum Beispiel ein Wort des Apostel Paulus ins Gedächtnis, der den angefochtenen römischen Christen geschrieben hat, der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zur Hilfe. Er selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Ein Gebet von Sabine Nägele aus ihrem Gebetbuch, die Nacht ist voller Sterne, Gebete in dunklen Stunden ist mir in angefochtenen Zeiten eine hilfreiche Ermutigung gewesen. Sie schreibt und betet: Auf dich warten, mein Gott. Auch wenn es lange Zeit braucht, bis die Unruhe sich legt in mir. Auf dich warten, mein Gott, auch wenn meine Sinne dich lange nicht wahrnehmen. Auf dich warten, dass ich dein Nahesein nicht erzwingen kann, ja, das weiß ich. Mein Gott, ich ahne, dass du kommen wirst, wenn meine Wünsche nicht wie eine Mauer zwischen dir und mir stehen. Während ich auf dich warte, mein Gott, werde ich gewahr, dass ich erwartet bin. Erwartet bin von dir. Du mich unablässig lockst, bis ich es wage, mich dir ganz neu zu überlassen. Da bin ich. Da bin ich, mein Gott. Da bin ich. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, haben wir im Psalmwort gehört. In meiner Hilflosigkeit auf Gott warten, ihn erwartend, wissend, dass der Vater Gott der Liebe Ausschau hält nach mir, dem verlorenen Sohn, der verlorenen Tochter, um mich in die Arme zu schließen, besonders in Corona-Zeiten, wo selbst Umarmung in der Kirche nicht mehr gestattet ist. Auch in Zeiten geistlicher Unlust auf Gott warten und von ihm allein Hilfe erwarten und nicht von allen möglichen vergänglichen Seelentröster. In Zeiten der Anfechtung sich dennoch auf den Herrn verlassen, ihm vertrauen, das Glück bei ihm suchen, wie die gute Nachricht Vers 4 aus Psalm 37 überträgt. Psalm 62 fällt mir ein, wo David seiner Seele zuspricht: Sei nur stille, mein Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott sind mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet allezeit, auch in Corona-Zeiten, auch in Anfechtung. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist das Erste, das ich uns bei geistlicher Lustlosigkeit ans Herz legen möchte. Es ist also, schämen wir uns nicht unserer Hilflosigkeit und sehen wir darin eine Chance, dass Gott uns darin helfen wird. Halten wir ihm die Hilflosigkeit, unsere Hilflosigkeit mit Mut, Zuversicht und Vertrauen auf seine Hilfe hin. In unserer Schwachheit will Gott uns seine Stärke erweisen. Ein zweites. Versuchen wir in solch einer Situation einen Blickwechsel. Vor kurzem haben meine Frau und ich Urlaub in der herrlichen Schweizer Landschaft des oberen Wallis gemacht. Es ist schon beeindruckend, wie Gott manchmal auch einen Tapetenwechsel für unser geistliches Wohl benutzt. Haben wir jedenfalls so erfahren, ich jedenfalls besonders. Erst habe ich die Chance Gottes gar nicht wahrgenommen und über meine Lustlosigkeit gemurrt, bis ich durch ein ganz kleines Erlebnis Blockierung über Blockierung gelöst habe. Bei einer Wanderung durch die herrlich durchflutete Landschaft sitzen meine Frau und ich auf einer Bank und machen Picknick. Vor uns steht ein riesengroßer Strommast. Ich finde das gar nicht toll. Meine Frau meint: Schau doch woanders hin, da ist es überall schön. Blickwechsel. Ein Fernsehgottesdienst tags darauf war wie eine bestätigende Fingerzeig des Himmels und hat geholfen, diese allgemeine Binsenweisheit Blickwechsel auf eine geistliche Ebene zu heben. Ein Satz aus diesem Gottesdienst: Jesus trägt Schweres und trotzdem jubelt er und lobt Gott. Wie kann das sein? Jesu Freude entsteht bei einem Blickwechsel. Er wendet seinen Blick weg von den Problemen hin zum Vater. Und dabei sieht er einen größeren Zusammenhang. Er erkennt, der himmlische Vater hat immer noch den Überblick. Klar, bei einem Blickwechsel sind die Probleme nicht einfach weg. Aber wir nehmen sie anders wahr. Sie relativieren sich, sind nicht mehr so übermächtig. Saugen wir uns bitteschön, saugen wir uns nicht fest an dem, was uns quält. Lösen wir uns davon, indem wir auf Gott schauen, dem es nicht an Mittel und Möglichkeiten in seiner Weisheit und Macht und Größe fehlt. Seine Macht, seine Weisheit und seine allumfassende Liebe sind immer noch größer als alle Probleme zusammengenommen. Blickwechsel. Gott ist immer noch größer. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind Gottes Gedanken höher als meine Gedanken, heißt es in Jesaja 55, 9. Welche Gedanken aber hat Gott über die Nöte, die mich quälen? Sind meine Wünsche auch seine Wünsche? In den Ferien habe ich mir das Buch Nachfolgefeiern von Richard Forster mitgenommen. Forster schreibt darin zum Thema Beten lernen, richtig zu beten, zu bitten erfordert veränderte Wünsche. Im echten Gebet beginnen wir, Gottes Gedanken nachzudenken. Wir wünschen das Gleiche, was er wünscht. Wir müssen die Dinge von seinem Standpunkt, bitteschön von seinem Standpunkt aus, zu sehen suchen. Ist es nicht so? Viel zu oft stehen unsere eigenen Wünsche dem Wünschen Gottes für mein Leben und seinem Handeln im Wege. Ist das nicht oft auch der Grund, dass wir eben nicht immer bekommen, was sich unser Herz wünscht? Bittet, so wird euch gegeben, verheißt uns Jesus. Beten, bitten in Jesu Namen. Also, so wie Jesus es möchte. Eins sein, auch mit dem himmlischen Vater. Wo möchte ich Gott mit meinen Bitten, mit meinem Gebet erpressen, wie Hallesby es ausdrückt? Das Gebet benutzen, um Gott, so sagt es Hallesby, kommandieren. Auch da gilt es, denke ich, einen Blickwechsel zu vollziehen. Wie geht das aber? Gott auf die Spur kommen. Drittens, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Johanna Haberer, Theologieprofessorin in Erlangen, sagte in diesen Tagen in einem Beitrag, ich zitiere, in den vergangenen Monaten haben auch viele Christen die schmerzliche Erfahrung der Einsamkeit gemacht. Aber allein sein und einsam sein sind nicht das Gleiche. Es braucht die Stille, so führt sie aus, wenn Gott hörbar werden soll. Es braucht die Stille und es braucht Alleinsein. Es braucht eine Art Leere und das Horchen in sich hinein und aus sich heraus, dass sich ungeahnte Kräfte im Inneren, in meinem Inneren, in meinem Herzen, in meinem Gebetsleben erheben. Wenn ich nicht nach außen immer nur höre, sondern auf mich selbst und mich in der Stille auf Gott orientiere, hinhöre. Meine Lieben, nutzen wir das Alleinsein jetzt besonders in der Corona-Zeit so? Ich schaue mir Vorbilder der Bibel an, Abraham unter dem Sternenhimmel und Jakob in seinem Kampf mit Gott am Jabbok, Maria und ihre Berufung bei der Begegnung mit dem Engel, Gott oder Magdalena die Magdalena am leeren Grab Jesu. In der Tat, sie und viele, viele andere Zeugen der Bibel machen deutlich, Gott überwältigt Menschen der Bibel in der Stille und in der Leere. Er begegnet ihnen, wenn sie allein sind. wenn sie sich verlassen fühlen, schuldig, orientierungslos. Gott überrascht sie in der Stille. Er stellt ihr Leben auf den Kopf, er verändert die Richtung, gibt ein neues Ziel. Ein ansprechender Gott, den ich nur hören kann, wenn ich die anderen Geräusche dieser Welt beiseite schiebe, wenn sie verstummen. Oft meine ich, unter Aufbietung meiner ganzen Frömmigkeit beten zu müssen. Aber beten ist zunächst einmal hinhören, zuhören, was Gott mir zu sagen hat. Auch wenn ich Dutzend Fernseh- und Radiowellen die habe, die durch mein Zimmer schwirren, ich muss mich auch mal auf das richtige Sendeprogramm einstellen, es damit verbinden. Wenn ich Gott suche, um seine Sicht über meinen Lebensweg zu erkennen, habe ich mich da auf Gottes Programm in der Stille des Gebetes versucht? Bin ich bereit, hörendes Beten einzuüben? Der Philosoph und Theologe Kierkegaard schrieb einmal von einem Beter, etwas Wunderbares widerfuhr ihm. Im Gebet hatte er weniger und weniger zu sagen. Und zuletzt verstummte er ganz. Er war ein Hörender. Er hatte gemeint, beten sei reden, reden, reden. Er lernte, beten ist nicht nur schweigen, sondern ist hören. Meine Lieben, nutzen wir die Chance des Alleinseins mit uns selbst und hören wir auf Gott. Üben wir hörendes Gebet ein, um wahrzunehmen, was Gottes Wunsch ist für unser Leben, damit es auch zu unserem Herzenswunsch wird und wir es dann zu seiner Zeit, zur Zeit Gottes mit großer Freude als Geschenk Gottes empfangen. Und so fährt David im Psalm 36 fort: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das natürliche Verhalten des Menschen ist ja meistens: Lieber Gott, ich möchte so gerne diesen Weg und keinen anderen gehen. Bitte schön, lieber Gott, sag doch ja dazu. Der biblische Weg aber ist: Wirf dein Anliegen und in der Fürbitte bitte auch das Anliegen deines Nächsten. Ja, auch in der Fürbitte den Weg unserer Geschichte in der Corona-Zeit, wirf es auf den Herrn. Befiehl deine Wege und Wunschvorstellung Gott an. Gib sie an Gott ab. Leg sie in seine Hände, an sein Herz. Und hoffe auf ihn, zähl auf ihn, er wird's wohl machen. Da bekennt einer: Sollte ich meinen Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Eigenartig. Der das bekennt, hat kurz zuvor Haus und Hof verloren und die eigenen Kinder sind ihm unter der Hand weggestorben. Zum Schluss reißt ihm der Tod auch noch die Frau von der Seite. Und dennoch, sein Herz kann in der Tiefe nicht traurig sein. Ein mutmachendes Bekenntnis des Liederdichters Paul Gerhardt, der uns in der notvollen Zeit des 30-jährigen Krieges das Lied Befiehl du deine Wege hinterlassen hat. Wir wollen es am Schluss dann singen, ganz am Schluss. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ein anderer bekennt in einem Lied: Es ist ein guter Weg, den Gott mit uns geht. Ihm kann ich mein ganzes Leben anvertrauen. Ich denke, wenn die Anfechtung der Unlust zum Bibellesen, Beten, Zeugnis geben, Gottesdienst kurz zur Begegnung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist wieder einmal nach uns greift, dann sollten wir uns auch fragen: Woran krankt meine Gottes, meine Jesu-Beziehung, meine Beziehung zum Heiligen Geist? Liebe ich Gott nicht mehr, und zwar unabhängig von dem, wie er meine Wünsche erfüllt oder nicht? Habe ich mein Vertrauen zu Gott verloren, weil er Wege führt, die nicht nach meinem Geschmack sind? Er ist doch dennoch mein himmlischer Vater, der mich geschaffen hat, der mich bis zu diesem Augenblick mit seiner Fürsorge erhalten hat und mich vor allen Dingen durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst hat, vom Verderben errettet hat. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Und was mich fröhlich machet, ist, was im Himmel ist. Haben wir eben nicht gesungen? In dir ist Freude, in allem Leide, o du treuer Jesu Christ. Du hast in Händen, kannst wirklich alles wenden. Lächeln unter Tränen, kennt ihr das auch? Unlustgefühle gegen Gott, seinem Handeln, seinem Willen und Geboten können natürlich auch Grund unvergebener Schuld sein. Das möchte ich doch noch kurz gesagt haben. Auch das kennt ihr bestimmt. Da hat man sich gestritten und man ist nicht bereit, dieses schlichte Wörtchen "Entschuldige bitte, es tut mir leid" zu sagen. Noch nicht bereit. Könnt ihr mal dann noch beten? Selbst ein Gebet zum Tisch für die guten Gaben bleibt einem dann im Hals stecken. Jesus preist die glücklich, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gott schauen, ihn neu mit Freude erleben, mit den Augen eines reinen Herzens. Die Lust auf Gottes Sache und damit die Freude an Gott kehrt zurück, wenn wir bereit sind, Konflikte unter den Augen Gottes zu klären und Schuld zu bereinigen. Zum Schluss noch kurz. Jesus will Nachfolger, die Hörer und Täter seiner Botschaft und Lehre sind. Nur das bewahrt vor geistlicher Unlust und Frust. Dort, wo wir etwas aus Liebe zu Gott und für die Menschen tun, werden wir selbst zu beschenken. Gibt es jemand, an dessen Tür du heute klopfen solltest, um ein Ermutiger im Glauben an Gott zu werden? Geistliche Unlust als allerletztes kann auch die Folge von irgendwelchen Abhängigkeiten sein. Leben wir oder werden wir gelebt? Wer oder was treibt uns? Treibt uns noch, auch im Alter, auch noch im hohen Alter? Inwieweit bestimmen uns Menschen, Meinungen, Vorurteile? Wo haben wir nur funktioniert? Wo funktionieren wir vor allen Dingen nur? In welcher Weise haben wir über unsere Verhältnisse gelebt und sind dabei ausgebrannt, erschöpft? Das Reservoir von Kraft, Geduld, Freude, aber auch Liebe hat sich erschöpft. Wo sind wir noch abhängig und nicht nur abhängig von Gott? Weniges ist mehr, heißt es. Halten wir inne und haben wir den Mut, weniges von dem Unnützen, weniger von diesem Unnützen und mehr das zu tun, was Ewigkeitsqualität hat. Schöpfen wir mehr aus der Quelle des ewigen Lebens, das ewiges Leben schenkt. Und die Freude an Gott wird neu in unser Leben fließen. Amen.